Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 8. Februar.
Wir haben uns intensiv vorbereitet darauf, dass wir die notwendigen Sanktionen konkret ergreifen können, falls es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt.
There's no need to win back trust. He has the complete trust of the United States. Germany is one of our most important allies in the world. There is no doubt about Germany's partnership with the United States. None.
And possibly this is a good idea to say to our American friends. We will be united. We will act together. And we will take all the necessary steps. And all the necessary steps will be done by all of us together.
Der deutsche Bundeskanzler zu Besuch im Weißen Haus. Es war der erste große Aufschlag des Olaf Scholz im neuen Amte, nachdem er sich hier zu Hause ja etwas rar gemacht hatte. Aber war das Ganze jetzt eine erfolgreiche Mission? Das hat mein Kollege Gordon Ripinski beobachtet. Der Vizechefredakteur von The Pioneer saß im Regierungsflugzeug. Er ist mit Olaf Scholz in die Vereinigten Staaten gereist. Guten Morgen, Gordon in Washington.
Ja, guten Morgen, Gabor. Grüße nach Berlin.
Das Weiße Haus, so hieß es ja im Vorhinein, hat die deutsche Zauderhaltung in der Ukraine-Frage sehr, sehr kritisch gesehen. Konnte denn Scholz die Verstimmung aus der Welt räumen? Sieht Joe Biden ihn jetzt als einen verlässlichen Partner?
Gabor, einen Teil der Verstimmung konnte Olaf Scholz sicher ausräumen. Er hat klargemacht, dass er eindeutig ist in der Haltung, dass im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine harte Sanktionen greifen würden und dass dies auch im Gleichschritt mit den internationalen Partnern geschehen würde. Und Joe Biden hat es ihm gedankt. Er hat öffentlich mehrfach und ganz klar betont, dass er keinerlei Zweifel an der Verlässlichkeit Deutschlands als Partner habe. Also das war ein derart freundliches Statement von Joe Biden, dass man sich fast fragen konnte, ob das Bundeskanzleramt sich das beim Weißen Haus wünschen durfte. Ein Missverständnis, Gabor, ist geblieben und es betrifft das kritische Thema Nord Stream 2. Da hat der Bundeskanzler auch in Washington und auf mehrfache Nachfrage vermieden, ein Aus der Gaspipeline eindeutig zu benennen. Er hat es umschrieben und hat auch gesagt, dass es keine Unterschiede in den Handlungen geben werde, aber er hat es eben nicht klar gesagt und so haben dann auch die amerikanischen Medien dies als einen verbleibenden kritischen Punkt zwischen den USA und Deutschland wahrgenommen.
Was war noch bemerkenswert an diesem Besuch? Gordon, erzähl uns die Geschichte hinter der Geschichte.
Olaf Scholz wollte hier vor allem mit zwei Missverständnissen aufräumen. Das erste ist, dass Deutschland eben kein verlässlicher Partner sei. Das ist zu einem guten Teil, wenn auch nicht vollständig gelungen. Und zum Zweiten, und da richtete es sich eher an die Innenpolitik, wollte er klar machen, dass er diplomatisch, außenpolitisch nämlich, nicht passiv sei, sondern dass Deutschland an entscheidender Position auch Lösungen für den Ukraine-Konflikt mitverhandelt. Und wenn du mich nach der Geschichte hinter der Geschichte fragst, Gabor, dann würde ich sagen, es ist Olaf Scholz zwischen den Zeilen schon anzumerken, dass er darüber ein wenig frustriert ist, dass eben diese Missverständnisse entstehen, also dass ihm Passivität und Unklarheit unterstellt wird. Öffentlich reißt er sich zusammen, aber zwischen den Zeilen ist eben dieser erste Frust bei ihm erkennbar.
Am Abend noch hatte Olaf Scholz einen Auftritt bei CNN. Ein Top-Moderator war aufgeboten worden. Hören wir doch mal rein in dieses Gespräch.
That source close to the Ukrainian government tells me, quote, Germany is increasingly viewed as more of a Russian ally than a Western ally by many in Eastern Europe and Kyiv. What's your response to that?
It's absolutely nonsense and all know about it. We are the biggest donator together with the United States to Ukraine. It's more than $2 billion we spent since 2014. And we are just struggling with the United States, who is giving more. We are also giving money to Ukraine via the European Union. This is, if we just look at our share, $3.8 billion extra, which is coming to what I already said. And so there is a strict cooperation and support for Ukraine for many years, which we are doing and which we will continue to do.
Also Gordon, was denkst du, wie hat sich unser Kanzler da geschlagen?
Gabor, ich finde das Interview bei CNN, das war mutig. Das hat, glaube ich, dem Bild Deutschlands in den USA auch gut getan. Er ist der erste Kanzler, der sich zu einem solchen Studiogespräch getraut hat. Man muss sich das mal vorstellen, 15 Minuten bei einem sehr kritisch fragenden Top-Journalisten wie Jake Tapper und das auf Englisch. Das ist also keine Selbstverständlichkeit, dass ein Bundeskanzler so etwas macht. Und bisher ist es ja wirklich auch noch nicht geschehen. Scholz hat selbst bei den heiklen diplomatischen Fragen relativ sicher die Worte gefunden. Und er hat sich, das fand ich auch bemerkenswert, ziemlich deutlich von Altkanzler Gerhard Schröder distanziert. Er hat klargemacht, die Politik in Deutschland, die mache ich und nicht ehemalige Kanzler.
Danke, Gordon, und dir eine gute Heimreise. Wir sehen uns wieder in Berlin.
Danke, Gabor. Bis dahin.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner spreche ich im Interview über die steigende Inflation und was dagegen getan werden kann.
Sie dürfen mir vertrauen, dass ich die Inflationsentwicklung genau beachte. Und deshalb wird ja auch darauf reagiert. Ich habe den Vorschlag unterbreitet, dass wir schneller als geplant auf die EEG-Umlage verzichten.
Annette Weisbach in Frankfurt analysiert die Reaktion der Märkte auf die Rede von EZB-Präsidentin Lagarde. Und Anne Schwedt an der Wall Street erklärt uns, was da eigentlich bei Mark Zuckerberg und seiner Firma Metaverse los ist. Außerdem, wir gratulieren einem Großmeister der Filmmusik, der unvergessene Werke wie Der Weiße Hai und Star Wars zum Klingen brachte. John Williams wird heute 90.
Weil die FDP wieder die Partei der verantwortungsbewussten und freiheitsliebenden Bürgerinnen und Bürger werden muss, die dem Maßstab in Inhalt, Stil und Umgang untereinander auch wieder selbst entspricht. Und weil ich nicht tatenlos zusehen kann, wie andere Parteien auch am heutigen Tag den Versuch unternehmen, sich unserer liberalen Idee zu bemächtigen, um sie danach zu verfälschen und zu verformen. Deshalb bewerbe ich mich heute als Parteivorsitzender unserer FDP.
Sagte Christian Lindner vor gut 8 Jahren. Und wurde dann tatsächlich zum Parteichef der FDP gewählt. Seitdem ist viel passiert. Er führte die Partei zurück in den Bundestag. Er ließ eine bereits geplante und in Ansätzen schon existierende Jamaika-Koalition platzen, was viele ihm übel nahmen. Es folgten Parteikrisen, wie nach der Landtagswahl in Thüringen im Jahr 2020. Damals ließ sich Thomas Kemmerich von der FDP mit den Stimmen der AfD kurz mal eben zum Ministerpräsidenten wählen. Das Ganze erschütterte auch die Bundespartei. In den Umfragen sah es lange nicht sehr gut aus. Aber Lindner ist ein Kämpfer. Er hielt durch, die Partei zog unter seiner Führung wieder in den Bundestag ein. Nicht zuletzt die konstruktive Oppositionspolitik, dann in der Corona-Krise, hat den Wählern gefallen. Jetzt ist Christian Lindner ganz oben. Mit 43 Jahren ist er der Bundesfinanzminister der neuen Ampelkoalition. Ich habe ihn in seinem Ministerium in Berlin-Mitte besucht, um mit ihm über das neue Amt zu sprechen, über die drängendsten Probleme aus Sicht der Bürger, die kalte Progression bei der Einkommensteuer, die Inflation und das Milliardenprojekt Klimaschutz. Wir haben eine Dreiviertelstunde gesprochen. Hier zunächst mal ein Auszug und heute Nachmittag dann das ganze Gespräch für Pioneers auf thepioneer.de. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Christian Lindner.
Einen schönen guten Morgen, Gabor Steingart.
Wenn man Finanzminister geworden ist, dann endet ja ein Stück weit das normale Leben. Die Tickets werden gebucht, die Restaurantrechnung bezahlt, die Fahrbereitschaft steht bereit. Wie hat der Minister realisiert, dass die Preise zu laufen begonnen haben? Manche würden auch sagen, sie hüpfen schon.
Zunächst mal zahle ich auch privat zum Beispiel für Energie und auch für die Heizung. Und auch das Leben eines Ministers stellen Sie sich etwas anders vor, als es sich in der Realität darstellt. Und deshalb haben wir eine große Aufgabe. Wir dürfen die Menschen mit der Geldentwertung beziehungsweise den Preissteigerungen nicht allein lassen. Es ist eine Aufgabe auf der einen Seite für die Notenbank, aber eben auf der anderen Seite auch für die staatliche Fiskalpolitik.
Aber wo haben Sie es genau gemerkt, dass da sich was verändert hat? Das beginnt ja solche Prozesse ganz schleichend und der eine hat da ein Schlüsselerlebnis, der andere an einer anderen Stelle. Wo genau haben Sie gemerkt, dass mit den Preisen wirklich was ins Rutschen geraten ist?
An der Zapfsäule. Sie dürfen mir vertrauen, dass ich die Inflationsentwicklung genau beachte. Und deshalb wird ja auch darauf reagiert. Ich habe den Vorschlag unterbreitet, dass wir schneller als geplant auf die EEG-Umlage verzichten.
Das ist das, was zur Förderung der erneuerbaren Energien gedacht war und was der Stromkunde heute bezahlt.
So ist es. Das ist ohnehin ja beabsichtigt, im Haushalt 2023 abzuschaffen. Wir sollten es jetzt machen. Die Strompreise steigen stark, weshalb der Staat nicht noch eine zusätzliche Umlage auf die gestiegenen Strompreise erheben sollte. Wir können das auch finanziell darstellen. Für diesen Zweck unter anderem haben wir ja mit dem Nachtragshaushalt 2021, dem zweiten Nachtrag, den Klima- und Transformationsfonds mit Mitteln befüllt. Wäre richtig und sinnvoll, jetzt auf die EEG-Umlage schon im Laufe dieses Jahres zu verzichten.
Das bringt so 1,5 Milliarden sozusagen für den Bürger, aber nur?
Nein, 1,1 Milliarden Euro pro Monat ist etwa die Faustformel, die man rechnen kann.
Pro Monat?
Pro Monat für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die mittelständische Wirtschaft.
Unter einer Bedingung, dass die Stromkonzerne es weiterreichen. Das Geld kommt nicht vom Staat zurück, sondern muss von den Stromkonzernen tatsächlich den Bürgern gegeben werden.
Die Stromkonzerne dürfen nicht kompensatorisch ihre Preise weiter erhöhen, um die EEG-Umlage, die abgeschafft worden ist. Aber der Staat kann ja nur das tun, wo er Einfluss nehmen kann. Ich rate jedenfalls ab vom Versuch, Preise in der Marktwirtschaft zu kontrollieren. Die Reaktion auf die Inflation muss eine andere sein. Also die erste Maßnahme kurzfristig aus meiner Sicht ist, die EEG-Umlage in diesem Jahr entfallen zu lassen. Die zweite Maßnahme ist, dass wir die Staatsfinanzen wieder zur Normalität der Schuldenbremse zurückbringen. Auch als ein Signal nach Europa, dass wir die Staatsverschuldung nicht uferlos ausweiten können. Es ist fraglos so, dass die Inflationsentwicklung im Euroraum eher von Energiepreisen und von Lieferengpässen geprägt ist. In den USA, so scheint es, stärker von der Entwicklung der Geldmenge. Dennoch empfiehlt es sich sehr, die Verschuldung in der Wirtschafts- und Währungsunion zu reduzieren, damit nicht das Risiko besteht, die Handlungsfähigkeit der Notenbank einzuschränken, weil sie Rücksicht nehmen muss auf die Staatsfinanzierung.
Keine Analyse ohne Rezeptur. Der Finanzminister könnte ja zum Beispiel, immer vorausgesetzt, der Bundestag folgt ihm, den Einkommensteuertarif verschieben, sodass die Inflation nicht so schmerzt. Und genau das hat Christian Lindner vor, zumindest deutet er das an. Kommen wir zurück zu den Bürgern. Die Zahlen im Moment ja die Inflation. Gibt es Entlastungsmöglichkeiten jenseits der erneuerbaren Energieumlage? Gibt es Entlastungsmöglichkeiten beim Einkommensteuertarif? Stichwort kalte Progression. Da ist ja der Finanzminister zumindest aufgefordert, einen Bericht dem Bundestag vorzulegen, einen Vorschlag zu machen, wie der Tarif auf die Inflation reagieren könnte. Werden Sie das tun?
Ja, das werde ich tun und auch vorschlagen. Aber nicht fürs Jahr 2022. Das wäre eine bürokratische Belastung in diesem Jahr und ist auch technisch kaum umsetzbar. Gegenwärtig ist es so, in diesem Jahr ist der Einkommensteuertarif nicht angepasst an die Inflation, wenn man nur eben den kurzen Zeitraum betrachtet. Das ist 2020 falsch eingeschätzt worden. Und beim Progressionsbericht, den mein Haus jetzt für 23 und 24 erarbeitet, wird das eine Rolle spielen.
Sehr ausführlich haben wir auch über die verrückte Energiepolitik gesprochen. Verrückt, weil wir das, was wir haben, abschalten, die Kernenergie, die Braunkohle, die Steinkohle, um dann zu importieren. Die Kernenergie aus Frankreich, den Kohlestrom aus Polen und das Gas aus Russland. Viele aus der Wirtschaft sagen, dass die Politik bei den Energiepreisen ja auch mittreibt. Neben dem Geldübergang der EZB durch das Umsteuern unserer Volkswirtschaft zur dekarbonisierten Industrie verursacht natürlich auch Kosten, die den Energiepreis treiben. Wir steigen aus der Kernenergie fast zeitgleich wieder aus der Kohle aus. Wir kaufen dieselben Energiesorten dann im Ausland. Wir kaufen in Polen zum Teil, wenn man so will, dreckigen Kohlestrom. Wir kaufen Kernenergiestrom in Frankreich. Wohin kann das führen?
Ja, Sie haben eingeleitet mit der Wirtschaft, die das kritisch sieht. Ich habe während der vergangenen 4 Jahre überwiegend von Spitzenvertretern der Wirtschaft gehört, dass es gar nicht schnell grün genug werden könnte. Ich erinnere mich sehr genau, wie mit großer Begeisterung Vorschläge von Bündnis 90 Die Grünen auch im Kreis von DAX-Vorstandsvorsitzenden aufgenommen worden sind. Nun gibt es einen grünen Wirtschafts- und Klimaminister, der das umsetzt, was ja aus der deutschen Wirtschaft offenbar auch gefordert worden ist. Es sind nicht nur Investitionen, die ja auch die private Hand vornimmt, sondern auch Veränderungen etwa der Infrastruktur. Aber das ist gewünscht, das ist das Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Nicht alles hätte ich persönlich selbst so entschieden, nicht alles hätte die FDP so selbst veranlasst. Aber wir haben eben auch knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Und deshalb leisten wir unseren Beitrag dazu, dass das ein Gewinn wird für den Standort Deutschland und für die Menschen. Ich glaube auch wirklich, dass eine Industrienation, in deren Zentrum saubere Technologie steht, auch neue Exportchancen erschließt.
Sie kennen Menschen wie Wolfgang Reitze zum Beispiel, der auf dem letzten FDP-Parteitag dazu gesprochen hat. Die stimmen praktisch zu 150% nicht überein mit der Laufrichtung, die derzeit die Energiepolitik einnimmt.
Unser Strommix ist nicht nur besonders teuer, er ist auch besonders schmutzig, damit meine ich CO2-lastig. Und wenn demnächst das letzte Atomkraftwerk vom Netz geht, wird er für lange Zeit noch schmutziger. Aber vielleicht geht es ja in Wirklichkeit auch weniger ums Klima und mehr um ein anderes Gesellschaftsmodell.
Daher nochmal die Frage, vielleicht ein bisschen zugespitzter. Ja, die Soundbites verstehe ich, das kann man so begründen. Die Frage trotzdem stellt sich, ist das so durchhaltbar in dieser Zeit? Wir haben einen enormen Druck. Seit den Koalitionsverhandlungen hat sich schon wieder so viel getan. Energieabhängigkeit, Energiepreise. Und das Begehren unseres französischen Nachbarns, neue Kernkraftwerke zu bauen, muss die Energiepolitik oder sollte sie Ihrer Meinung nach vielleicht einfach nochmal diskutiert, ergebnisoffen in einer neuen Situation gemäß John Maynard Keynes, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung.
Herr Steingart, die Diskussion ist mir deshalb zu spielerisch, weil die Leute entschieden haben. Also ich kann Ihnen jetzt meine FDP oder meine Privatmeinung sagen, aber ich erkenne eben, dass es Stimmen gibt, wie meinen Freund Wolfgang Reitzle, der viele Argumente und gute Argumente vorträgt, aber die Menschen haben anders entschieden. Und wir leben in einer Demokratie und ich bin Minister, also Diener. Also diene ich dem, was entschieden worden ist. Und es gibt in Deutschland keine Mehrheit für die Wiedereinführung der Kernenergie. Übrigens als Marktwirtschaftler sage ich, ein Energieträger, der darauf angewiesen ist, dass der Staat Unternehmen betreibt und das Risiko absichert, weil es keinen privaten Versicherer findet. Da habe ich auch ordnungspolitische Bedenken, ob das der richtige Energieträger ist. Wenn ich mich richtig erinnere, war Otto Graf Lambsdorff einer der Ersten, der in Deutschland die Kernenergie aus diesen Gründen auch kritisch gesehen hat. Und deshalb bin ich einfach für die Anerkennung von Realitäten. Und die Realität bedeutet, wir suchen unseren Weg in einer Energieversorgung, einem Energiemix, der stark auf erneuerbare Energie setzt, vorzugsweise in meinen Augen Offshore-Windenergie und Photovoltaik da, wo sie sinnvoll ist. Wir werden zum Zweiten stark Gas als Brückentechnologie, bis wir dereinst genug Wasserstoff haben, für die Energieversorgung brauchen. Und Deutschland wird ein Energieimportland bleiben. Das ist mein Beitrag zu der von Ihnen geforderten Debatte über Realismus. Ich halte es nämlich nicht für realistisch, länger über Kohle zu sprechen. Ich halte es nicht für realistisch, die Wiedereinführung der Kernenergie zu betreiben. Wo gibt's dafür eine Mehrheit? Wer das will, soll's tun. Ich bin Realist, das sind Schlachten der Vergangenheit. Aber eine realistische Debatte ist die über den Energieimport. Da müssen wir uns realistischen Erwartungen stellen.
Also, dass wir auf die Idee, dass wir uns selbst versorgen könnten, sozusagen verzichten und
genau.
offensiv importieren.
So ist es. Ich halte es für einen Anachronismus, in Kategorien der Energieautarkie zu denken.
Aber ist es nicht trotzdem auch Wahnsinn? Wir schalten die Kernenergie aus den bekannten Gründen ab und der Nachbar wirklich wenige Kilometer weit vom Saarland und anderswo betreibt und zwar baut neue Kernkraftwerke, bis der Arzt kommt und wir kaufen das für teuer Geld. Ist doch auch Wahnsinn.
Es ist aber eine Realität. Als die FDP im Umfeld der Fukushima-Entscheidungen seinerzeit vor über 10 Jahren öffentlich gesagt hat und halb öffentlich gesagt hat, das sei eine emotionale Entscheidung, hat nicht die FDP in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bei den Wahlen gewonnen, sondern es waren die Grünen. Und ich erinnere mich noch sehr, wie damals die öffentliche Wahrnehmung war. Und insofern, das ist damals so entschieden worden. Und dahinter kommt man nicht zurück. Ich jedenfalls mache realistische Politik.
Das ganze Interview mit dem Finanzminister heute Nachmittag auf thepioneer.de oder in der Pioneer-App, Google oder im Apple Store. Prädikat, kontrovers und, ich denke, relevant.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da staunt man, und zwar schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit, über Meta, also das neue Facebook. Und warum man da staunt, das erzählt uns jetzt Anne Schwedt von der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Zuerst hatte Meta ja wegen rückläufiger Nutzerzahlen einen, naja, ordentlichen Einbruch bei der Aktie. Und jetzt schon die nächste Überraschung, Anne. Mark Zuckerberg droht damit, in Europa Instagram und Facebook abzuschalten. Anne, warum will er das tun? Kann man das überhaupt ernst nehmen und wie reagiert die Börse?
Also die Kurzantworten auf die drei Fragen. Wegen dem Datenschutzstreit? Nein und negativ. Und jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Meta streitet mal wieder mit der EU um Datenschutz. Im konkreten Fall geht es darum, dass die EU nicht mehr will, dass Meta die Daten von Nutzern aus Europa zu sich auf die Server in die USA holt. Und in seinem Jahresbericht heißt jetzt dazu von Meta, dass man dann in dem Fall die Netzwerke Instagram und Facebook in Europa nicht mehr betreiben könne. Und es soll jetzt, glaube ich, auch nicht mal als Drohung gemeint sein. Meta sagt nämlich auch, dass der Konzern weder den Wunsch noch die Pläne hätte, sich aus Europa zurückzuziehen. Und wenn man mal sieht, das Hauptgeschäft von Meta besteht ja darin, Daten zu sammeln, um dann eben zugeschnittene Werbung verkaufen zu können. Und wenn Meta in Europa keine Daten mehr sammeln kann und zur Auswertung in die USA holen kann, dann geht das Geschäft einfach nicht mehr auf. Dass es jetzt aber wirklich so weit kommt, dass Instagram und Facebook in Europa abgeschaltet werden, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Daran hat weder Meta noch die EU wirklich ein Interesse. Experten schätzen, dass Meta rund 25% seines Umsatzes in Europa erzielt. Das will der Konzern mit Sicherheit nicht aufgeben. Und wenn die EU verbietet, dass europäische Daten auf US-Servern gespeichert werden, dann trifft es neben Meta auch noch viele andere Unternehmen. Und da tut sich die EU rein wirtschaftlich gesehen auch echt keinen Gefallen mit. Für viele Startups zum Beispiel, die mit US-Clouds arbeiten, wird es dann einfach unattraktiv, ihre Geschäfte in Europa aufzubauen. Also ich denke mal, da wird es langfristig eine andere Lösung geben müssen, auch wenn sich der Streit jetzt noch etwas hinziehen könnte. Die Anleger hier an der Wall Street fanden das alles nicht so toll. Die Meta-Aktie schloss mit 5% im Minus.
Vielen Dank, Anne. Und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Christine Lagarde, die EZB-Chefin, hat jetzt ihre, man muss schon sagen, mit Spannung erwartete Rede gehalten. Aber wie hat der Markt reagiert auf ihre Einlassung?
Es war interessant zu sehen, dass Christine Lagarde wieder einmal die Flexibilität, die Notwendigkeit von Flexibilität der Notenpolitik unterstrichen hat. Das kann natürlich auch vor dem Hintergrund passieren, dass man jetzt die Renditen der Peripherieländer wie Italien, Griechenland deutlich anziehen sieht. Also Griechenland 10 Jahre ist über 2%, Italien bei 1,8%. Und das kann mittelfristig wirklich zu einem Problem für die EZB werden, denn sie wollen ja die sogenannte Fragmentierung der Eurozone verhindern. Das heißt, nichts anderes. Sie wollen verhindern, dass die Renditen in der Peripherie wieder hochschießen, währenddessen im Kern Europa sie niedrig bleiben. Das hatten wir ja in der Schuldenkrise, was ja zu einer wirklich lebensbedrohlichen Lage für die Eurozone geführt hat. Somit gibt sie sich verhalten und sagt auch weiterhin, dass die Inflation in der Mittelfrist auf 2% fallen dürfte, also auf der Zielgeraden ankommen dürfte und somit ein starkes Anziehen der Zinsen überhaupt nicht nötig sei.
Vielen Dank, Annette, und dir einen schönen Tag. Wir sprechen uns morgen wieder.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass alles seine zwei Seiten hat, auch der Klimawandel. Viele, die in den 70er oder 80er Jahren im Sommerurlaub an der deutschen Nord- oder Ostsee waren, die wissen, wovon ich hier spreche. Da kam man ja teilweise traumatisiert wieder nach Hause, weil die Sonne so selten war wie die Begegnung mit einem Blauwal. Diese Zeiten sind vorbei. Außerdem freuen sich jetzt nicht nur die Menschen auf Norderney oder Usedom über längere Wärmephasen, sondern auch unsere Winzer an Rhein und an Mosel. Denn mehr Sonne sorgt für einen spürbaren Qualitätssprung beim deutschen Wein. Und jetzt blühen auch noch die Pflanzen deutlich früher als in den 70er Jahren. Das hat ein Forscherteam der University of Cambridge herausgefunden, die Apfelblüte. Die Apfelblüte setzt hierzulande mittlerweile 11 Tage früher ein. Bei den Forsythien sieht es ganz ähnlich aus. Ergo, der Frühling naht auch jetzt schon mit großen Schritten. Das Licht am Ende des Tunnels. Wer die Augen jetzt schließt, der kann es bereits sehen. Jetzt müssen wir nur noch den Namen von so diesem und jenem Gewächs ändern. Aus dem Maiglöckchen wird frohen Herzens dann das Aprilglöckchen. Aber bitte nicht Greta Thunberg sagen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass John Williams bis heute sage und schreibe 52 Mal für den wichtigsten Filmpreis der Welt, für den Oscar nominiert war. Absolut rekordverdächtig. Und immerhin 5-mal hat er ihn tatsächlich dann auch gewonnen. John Williams sagt Ihnen vielleicht im ersten Moment nichts. Denken Sie bei diesem Namen jetzt auch bitte nicht an einen Schauspieler. Auch nicht an einen Regisseur. Denken Sie überhaupt an gar nichts, was Sie auf der Leinwand sehen. Denken Sie an das, was Sie im Kino hören. John Williams hat die Filmmusik zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten komponiert. Zu Star Wars beispielsweise. Die Musik elektrisiert bis heute ab der ersten Note. Nur die Beteiligten gucken dann doch ein wenig zwiegespalten darauf, wie Harrison Ford, der in den Star Wars Filmen den Han Solo spielt. Hier gibt er es mal zu.
The damn music follows me everywhere. It's played every time I walk on a stage. Every time I walk off a stage, it's worse than that. It was playing in the operating room when I went in for my colonoscopy.
Die Musik verfolgt ihn. Man hat sie sogar im Operationssaal bei seiner Darmspiegelung für ihn eingespielt. Aber bei der gleichen Veranstaltung findet Harrison Ford dann doch noch warme, herzliche, rührende, angemessene Worte für John Williams.
It invites the audience, the viewers' emotional involvement. It encourages us to feel. It's an example of entertainment elevated to art. John, you're a genius.
Und dieses Genie wird heute 90 Jahre alt. Er ist aus musikalischer Sicht recht breit aufgestellt. Er kann nicht nur außerirdisch und heldenhaft wie bei Star Wars, er kann auch zauberhaft wie hier bei Harry Potter. Und er kann nachdenklich, wie bei Schindlers Liste. Als Steven Spielberg John Williams für diese Komposition von Schindlers Liste angefragt hat, soll Williams erst abgewunken haben. Mit Respekt vor dem ernsten Hintergrund sagte er zu Spielberg: Du benötigst bessere Komponisten für diesen Film, als ich es einer bin. Daraufhin soll Spielberg geantwortet haben: Ich weiß, John, doch die Komponisten, die du meinst, sind leider alle tot. John Williams erfreut sich hoffentlich noch lange bester Gesundheit. Wir verneigen uns vor einem musikalischen Genie und sagen Happy Birthday. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.